Kandidateninterviews. Interviews für den Bundesparteitag 2013-2 der Piratenpartei Deutschland.
Hallo Welt, hier ist Andrea Akawaku und ich habe heute zu Gast den Markus Gerstl. Hallo.
Hallo.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo. Also ich bin Markus Gerstl. Ich bin in der Partei schon ein paar Jahre unterwegs und kandidiere auf dem nächsten Bundesparteitag wieder als Bundesschiedsrichter.
Wieder heißt, du machst das auch gerade?
Genau, ich bin aktuell der Vorsitzende Richter im Bundesschiedsgericht. Seit wir da, seit Mai 2011, als ich reingewählt wurde, bin ich Richter im Bundesschiedsgericht. Und jetzt für die letzten 1,5 Jahre war ich Vorsitzender.
Dann scheint das Spaß gemacht zu haben, sonst würdest du nicht wieder kandidieren, oder?
Ja, es ist schon, es ist sehr anspruchsvoll, aber es ist durchaus auch sehr, ja, spaßig. Weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist, aber es macht schon irgendwo Spaß.
Ich habe mal ein bisschen auf deinem Blog gestöbert. Da ist der aktuellste Eintrag. Da hast du so ein paar, hast du eigentlich so ein bisschen beschrieben, wie es da bei euch zugeht beim Bundesschiedsgericht und hast auch ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
Kann ich gerne machen, ja. Also das, was ich in dem Blog beschrieben habe, ist, dass sich innerhalb der letzten Amtszeit die Schiedsgerichtsverfahren halt irgendwie explosionsartig vermehrt haben. Das Problem ist jetzt einfach, die Partei ist gewachsen und es gibt halt jetzt auch wesentlich mehr Verbände und innerhalb von Verbänden gibt es halt ab und zu irgendwelche kleinen Unstimmigkeiten und die werden halt bei uns in Parteischiedsgerichten entschieden. Hauptsächlich. Und das Problem ist jetzt, dass die Zahl der Fälle einfach von früher waren es mal so 18 Fälle pro Jahr. Jetzt sind wir halt bei mittlerweile etwa 70 Fällen innerhalb der Amtszeit. Das waren jetzt auch 1,5 Jahre, okay, aber es ist immer noch wesentlich mehr, als es früher war. Und naja, man will ja auch jeden Fall mit der gebührenden Aufmerksamkeit bearbeiten. Das bedeutet, man möchte da nicht irgendwie so einen halbwertigen Job abliefern, sondern wirklich auch alles sich genau anhören, um am Ende eine gute Entscheidung zu treffen. Und das bedeutet, dass die Schiedsrichter auch jede Menge Zeit da rein investieren müssen. Und bei dem Bundesschiedsgericht ist es jetzt halt so, wir haben eine Arbeitsbelastung, die ja für einen ehrenamtlichen Nebenjob quasi echt grenzwertig auch wird. Also wir haben jetzt unsere Sitzungen laufen momentan jetzt gut vor dem Bundesparteitag sowieso ein bisschen länger. Also die letzte Sitzung war jetzt 2 Stunden lang, weil wir halt auch alles jetzt noch irgendwie fertig machen müssen gegen Ende. Und das sind also schon mal 2 Stunden pro Woche, die allein für Sitzungen draufgehen. Und dann muss man sich natürlich auch noch die Fälle in seiner Freizeit durchlesen und Sachen dazu schreiben. Das ist halt nur begrenzt, sage ich mal, durchhaltbar. Und deswegen muss man ein bisschen sich überlegen, wie man das Bundesschiedsgericht daraufhin optimieren kann, dass vielleicht nicht mehr jeden Fall bearbeiten muss, sondern das ist die Idee mit dem Kammersystem, dass man das aufsplittet und das Bundesschiedsgericht auch ein klein bisschen vergrößert von 5 auf 6 quasi hauptamtlichen Richtern, um so ein bisschen die Arbeit besser umzuverteilen.
Da habe ich gelesen, ich mag immer sowas mit Zahlen, es ist wesentlich schwieriger zu organisieren, ein Treffen mit 10 Menschen, oder es ist mehr als doppelt so schwierig, ein Treffen mit 10 Menschen zu organisieren, als ein Treffen mit 5 Menschen.
Ja, also wir machen regelmäßige Sitzungen im Bundesschiedsgericht, und zwar als komplette Sitzung, sprich da sind alle Richter und alle Ersatzrichter dabei. Und das bedeutet halt, dass wir natürlich in den Fällen schneller vorankommen, weil auch jeder hat die gleiche Kenntnisstand. Das Problem ist halt mittlerweile, also ein Richter war zwischenzeitlich in NRW Bundestagskandidat, ein Richter hockt in einer Berliner Bezirksversammlung und hat dann da seine Sitzungen, die bis in die Nacht gehen, wenn Haushaltsdebatten sind. Der dritte Richter ist dann auch noch an anderen Stellen ehrenamtlich unterwegs und so weiter. Und dann wird es immer schwerer, Sitzungstermine zu finden, wo dann auch wirklich mal alle können. Und wenn dann mal für einen Fall der Richter, der sich am besten damit auskennt, nicht da ist, dann bleibt er natürlich wieder liegen. Und das ist eins der Probleme mit, wenn jeder Richter an jedem Fall involviert ist.
Wie viel Zeit hast du da jetzt so aufgewandt in den letzten Monaten?
Also ich denke, die 2 Stunden pro Woche, die wir jetzt diese Woche hatten, sind wahrscheinlich schon etwas über dem Durchschnitt, aber ich denke, so 1,5 Stunden die Woche im Schnitt alleine für Sitzungen kann man locker ansetzen. Dann gibt's danach natürlich noch jede Menge andere Arbeit, die gemacht werden muss. Also E-Mails, die reinkommen, müssen gelesen, bearbeitet werden. Fälle müssen aufgearbeitet werden und Urteile müssen auch irgendwann geschrieben werden. Und dann gibt es noch verwaltende Sachen außenrum, dass man das Urteil dann auch druckfertig macht und also ausstellt und verschickt. Und für mich war das jetzt gerade auch als Vorsitzender Richter, war auch dann noch Sitzungsvorbereitung für mich mit dabei. Also ist schwer zu sagen, aber ich denke, so 4 Stunden die Woche im Schnitt kann man da durchaus ansetzen.
Jetzt steht ja so das Bundesschiedsgericht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit, sage ich mal, aber ich könnte mir vorstellen, dass so halböffentlich, weil ihr könnt es ja wahrscheinlich bei euren Entscheidungen nicht immer allen recht machen, durchaus mal zu kleineren Shitstorms oder Anfeindungen kommt.
Absolut, absolut. Also wir sind jetzt in dieser Amtszeit, glaube ich, nicht wahnsinnig aufgefallen, aber es gab früher schon Fälle, wo tatsächlich Ärger ins Haus stand. Also ich erinnere mich da an den alten Liquid Feedback Fall vor ein paar Jahren, wo dann auch Richter tatsächlich persönlich angegangen worden sind. Das war nicht so schön. Momentan ist das relativ human. Also wir haben auch eigentlich keine Beschwerden oder sowas bekommen. Urteile werden halt nachher eventuell auf irgendwelchen Mailinglisten besprochen oder auch auseinandergenommen. Das ist ja auch in Ordnung. In der Presse sind wir mal kurz hier oder da aufgetaucht. Also nicht im Sinne von mit Interviews, sondern im Sinne von, das Verfahren wird vom Bundesschiedsgericht behandelt ungefähr. Aber also die Öffentlichkeitsarbeit des Schiedsgerichts hält sich dankenswerterweise in Grenzen. Und was wir quasi als Öffentlichkeitsarbeit betrachten, ist, dass wir unsere Verfahren öffentlich dokumentieren, dass jeder nachlesen kann, was wurde entschieden und warum wurde es entschieden. Aber da hört es dann auch schon auf. Pressemitteilungen machen wir nicht.
Wie gehst du um mit Kritik oder Shitstorms oder wie auch immer man das nennen möchte?
Ja, aussitzen, einen breiten Rücken haben, es nicht persönlich nehmen. Das ist eine der schönen Sachen am Bundesschiedsgericht, dass man am Ende als Gremium dafür gerade steht, was man entschieden hat. Manchmal ist es aber auch durchaus Kritik, die zu Recht ist. Also nicht alle Entscheidungen, die wir gefällt haben, waren im Nachhinein oder sehe ich auch im Nachhinein selber persönlich als richtig. Ich war auch nicht bei allem immer der Meinung von allen anderen. Aber so im Großen und Ganzen, man muss Kritik zur Kenntnis nehmen und muss schauen, wo man sich selbst auch verbessern kann. Meistens diskutieren wir das intern und manchmal muss man halt Feedback von außen auch einfach so annehmen.
Du hattest ja eben schon gesagt, du warst auch schon mal Richter im Bayerischen Landesschiedsgericht. Wie kommt man da drauf? Hast du Jura studiert oder wo hast du da den Bezug?
Ja, also ich habe Jura studiert. Das war quasi mein Einstieg in überhaupt das Studentenleben. Ich habe mit Jura angefangen. Ich habe das aber nur ein Jahr in Vollzeit gemacht und bin dann zur Informatik gewechselt. Das hat mit persönlichen Gründen und mit der Uni, an der ich damals war, zu tun. Aber die Juristerei habe ich irgendwie dann nie verlassen und habe das als Nebenfach weiter betrieben. Und jetzt aktuell als Teilzeitstudent an der Uni Hagen noch. Aber es ist einfach ein Themenbereich, der mich interessiert und fasziniert.
Kommst du neben dieser ganzen Arbeit auch noch dazu, irgendwo programmatisch mitzuarbeiten oder in deinem Kreisverband?
Nein, also programmatisch mache ich relativ wenig. Ich sehe mir Sachen an, wenn sie erarbeitet worden sind, aber ich arbeite selber eigentlich kaum mit.
Hast du... Du kommst aus Bayern, hast du da einen regelmäßigen Stammtisch, also so Kontakt zu Basispiraten?
Nein, habe ich nicht. Ich komme zwar aus Bayern und ich stehe auch auf Papier im Landesverband Bayern als Mitglied drin. Ich lebe aber und arbeite im Ausland. Also ich mache hier meinen Doktor in Biochemie in England. Und das bedeutet, ich habe relativ wenig oder ich habe fast keinen Kontakt von Angesicht zu Angesicht. Ich treffe Leute auf Bundesparteitagen und ich unterhalte mich auf Mailinglisten und Twitter, aber auf Stammtische gehe ich nicht.
Warst du denn beim letzten LPT in Bayern? Da wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Ich habe das von aus der Ferne betrachtet.
Über Stream, ich auch.
Genau.
Wie, ja, das ist eigentlich gerade eine gute Frage, wenn der Kontakt so nicht gegeben ist, wenn man im Ausland ist, wie motivierst du dich jetzt eigentlich dann selbst, wenn es mal so auch hart auf hart kommt?
Das läuft innerhalb des Bundesschiedsgerichts. Wir hatten über die letzten 1,5 Jahre das unglaubliche Glück, ein wunderbares Team zu haben, die Leute auch super miteinander zusammengearbeitet haben und miteinander konnten. Und ich denke, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten auch nicht alle Leute durchgehalten. Also das aus dem Bundesschiedsgericht sind in den 1,5 Jahren ist nur eine Person rausgefallen. Das war die Katrin. Die ist nicht rausgefallen, weil es ihr keinen Spaß gemacht hat, sondern die ist rausgefallen, weil sie von der Partei jetzt eine Anstellung bekommen hat. Und wenn man von der Partei Geld bezieht, dann darf man nicht mehr als Richter weitermachen, weil man dann eben nicht mehr unabhängig ist.
Also das heißt, dass das Team sich quasi selbst motiviert hat in der Zusammenarbeit.
Ja, und ich denke, das werden meine Kollegen ähnlich sehen.
Dann wäre es doch eigentlich schön, wenn das so bestehen bleiben könnte.
Das wäre wahrscheinlich schön, oder würden sich einige Leute als schön empfinden. Andererseits wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil zumindest bei einem weiß ich schon, er hat gesagt, also er hat jetzt lang genug gemacht und möchte gerne neue Sachen machen. Außerdem helfen neue Leute eigentlich auch, weil Schiedsgerichte sollen ja eigentlich auch nicht so in sich verkrustet festgefahrene Ansichten vertreten. Also da ein bisschen Personalwechsel hilft da sicherlich auch, um einfach ja, Schwung reinzubringen oder drinnen zu behalten.
Als wir hier in NRW vom Krähennest gesagt haben, wir helfen bei den Kandidateninterviews und dann so eine Liste bekommen haben, wer alles Interesse hat, ein Interview zu führen, habe ich natürlich auf die Wiki-Seiten geguckt, weil ich längst nicht alle kannte und habe mich direkt auf dich gestürzt. Kannst du dir vielleicht vorstellen, warum?
Wegen meinem schönen Profilbild? Ich weiß es nicht.
Nein, wegen dem Pöstchengenerator.
Ach so, ja, das ist natürlich, ja, der ist der Renner, ich weiß.
Ja, das ist cool. Du hast den entwickelt.
Ja, ich hatte den vor mittlerweile schon langer Zeit mal gebaut, weil ich weiß nicht mehr, warum das ursprünglich losging. Es war halt nur, Leute haben angefangen, auf Mailinglisten sich irgendwie als der große Rechnungsprüfer vom KV sonst was zu benennen, einfach um, weiß ich nicht, den eigenen Mails mehr Autorität zu geben. Und dann habe ich mich an irgendeinem Tag mal hingesetzt und habe aus mir eine Liste von sämtlichen Verbänden, die es halt gab und von sämtlichen Crews und von sämtlichen Titeln, die ich so gefunden habe und anfänglich auch, die ich mir ausdenken konnte, zusammengeschrieben und eben diesen Generator gebaut. Und über die Jahre hinweg habe ich keine erfundenen Titel mehr hinzugefügt, sondern nur Titel, die tatsächlich irgendwo auch verwendet werden. Und es ist abstrus, wenn man im Wiki sucht, es gibt eine Kommission oder es wird dann auf einer Wiki-Seite benannt, die Kommission zur Abwehr vom Schaden von der Partei. Und die muss dann natürlich rein, ist ja ganz klar. Und ja, so ist das gewachsen.
Das heißt, immer wenn dir mal was Hübsches auffällt, dann packst du das da rein.
Genau, dann packe ich das da rein und auf der Wiki-Seite kann man auch, nicht auf der Wiki-Seite, auf dem Pöstchen-Generator kann man sich auch den Quelltext anschauen. Und da habe ich zu den ganzen Titeln, die mir so im Nachhinein, die ich überall irgendwo gefunden habe ich dann auch die Links dazu getan, wo ich sie gefunden habe. Das waren zuletzt irgendwelche Sachen wie der Verifizierungspirat oder der Abmahnbeauftragte und solche Geschichten.
Ja, es ist schon hübsch, was sich Leute immer alles so einfallen lassen.
Genau
Wie
dieses.
viele Pöstchen sind da drin? Verrätst du das?
Das steht auf der Seite unten, wenn man liest. Es sind aktuell 88.
Ah, das war mir noch nicht aufgefallen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss immer sehr schmunzeln, wenn das irgendwo verlinkt wird. Möglichst halt auch noch so, dass man nicht sofort sieht, was es ist. Und ich klicke ja immer auf alle Links drauf und ich amüsiere mich.
Ja, dann hat er auch seinen Zweck erfüllt.
Wie alt ist das denn jetzt?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie lange es den schon gibt. Also seit 2 Jahren, schätze ich mal.
Ja, hält sich. Wenn jemand zu dir kommt mit einer wirklich total, also aus deiner Sicht bescheuerten Idee, wie verhältst du dich? Wie gehst du damit um? Was sagst du demjenigen?
Naja, da kann man jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, quasi so als Richter. Man liest ja schon ab und zu sehr abstruse Anrufungen, sage ich jetzt einfach mal so. Und das könnte man jetzt eventuell auch unter bescheuert zusammenfassen. Und das Problem ist natürlich, nur weil es aus meiner Sichtweise oder aus der Sichtweise eines Außenstehenden total bescheuert klingt, heißt es nicht, dass es völlig substanzlos ist. Und für mich heißt es, ich muss mich auch mit Sachen befassen, die auf den ersten Blick irgendwie komisch sind. Ich muss auch das mir genauer anschauen und mir dazu eine tatsächliche Meinung bilden, und ich muss mir auch die Gegenseite anhören. Und damit bin ich eigentlich auch ganz gut gefahren. Und für mich, also wenn jemand eine komische, bescheuerte Idee hat oder eben eine Anrufung, dann höre ich mir diese Idee an, soweit ich eben kann. Wenn ich dabei vor Lachen umfalle, dann ist das halt auch so. Und anschließend schaue ich mir an, wie die Gegenmeinung ist, und bilde mir dann auf der Basis eine Meinung, die ich selber vertreten kann.
Und wie bringst du das dann rüber? Also das Lachen machst du dann heimlich, oder?
Da muss man sich halt dann zurückhalten können, ja.
Ein bisschen weiter unten in deinem Blog, als hättest du es geahnt, wenn wir eben gucken, das war ja schon irgendwie Anfang des Jahres, im April, nee, Quatsch, noch länger her. Hast du was zur vorgelebten Gleichstellungspolitik in der Piratenpartei geschrieben? Und wir haben ja jetzt gerade recht aktuell so eine Art Quotendiskussion gehabt, und es soll ja in Bremen wohl auch weitergehen damit, weil es gibt, ich weiß nicht, 15, 16 Anträge zur Quote.
Ja, es gibt ein paar, das ist richtig, ja. Also als ich den Blogpost dazu geschrieben habe, ging es mir eigentlich nur darum, zuerst mal eigentlich die Faktenlage darzulegen. Also es ist der Witz an diesem Blogpost ist, wenn jemand den liest, dann denkt man natürlich sofort Quote, aber da drin steht weder, dass ich für noch dass ich gegen eine Quote bin oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur ein: Wenn aktuell die Piratenpartei in den Bundestag gekommen wäre, Stand Februar eben, wie würde diese Fraktion denn eigentlich aussehen, und wie würde die Fraktion sich mit anderen Fraktionen schlagen, was die Zusammensetzung angeht? Und dazu habe ich eben versucht, von sämtlichen Fraktionen, also aus allen Bundesländern, rauszufinden, wie denn die überhaupt zusammengesetzt sind. War gar nicht mal so einfach, weil auch in Zeiten des Internets gibt es Informationen, die nicht so leicht zugänglich sind. Und dann muss man sich eben durch eine Liste von 200 Abgeordneten so ungefähr durchklicken. Und naja, es hat sich halt rausgestellt, dass die Piratenpartei weit weg von einer 50-50-Verteilung ist, was das angeht. Und auf der anderen Seite gibt es halt bei den Piraten so diese Sache oder diese Ansicht mit: Ja, wir haben da kein Problem und wir erfassen das Geschlecht unserer Mitglieder nicht, und deswegen können wir auch gar nicht sagen, wie die Partei zusammengesetzt ist. Und das war mir auch ein Anliegen, damit mal aufzuräumen, weil es gab diese Umfrage 2011 mit 2000 Teilnehmern, was für damalige Verhältnisse und auch für heutige eigentlich ziemlich viel ist. Für eine Umfrage ist eigentlich sogar generell sehr viel ist. Und da haben 91% angeklickt, ja, männlich, und 8% haben angeklickt, weiblich. Und da jetzt zu sagen, ja, aber weil wir das Geschlecht nicht erfassen, haben wir überhaupt kein Problem, das ist einfach nur sich selber verleugnen. Und darum ging es mir eigentlich. Also mir geht es darum, wenn es ein Problem gibt, dann muss man erstmal wissen, dass es ein Problem gibt. Und ich denke, die Partei hat ein Problem. Und das Problem der Partei ist nicht, dass wir nicht genug Frauen in Ämtern haben. Das Problem der Partei ist, dass aus irgendeinem Grund die Partei für ja, wie soll man das jetzt politisch sauber sagen? Ich weiß es nicht, dass die Partei offensichtlich für Vertreter des weiblichen Geschlechtes nicht so wahnsinnig interessant ist. Oder die sich aus irgendeinem Grund eher nicht der Partei zuwenden als Vertreter des männlichen Geschlechts. Und das ist jetzt keine politische Aussage, sondern das liest man einfach aus den Zahlen raus. Weil in Deutschland die Verteilung ist ziemlich nahe der, also innerhalb des Landes, ist ziemlich nahe an 50-50. Und in der Partei ist es offensichtlich nicht der Fall.
Aber, also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich glaube, in anderen Parteien ist das auch nicht 50-50. Also ich glaube, 30, 35%, das ist schon sehr gut für andere Parteien.
Das mag durchaus sein, und dann bekommt man auch so Sachen zu hören wie, ja, aber in der CSU sind nur deswegen so viele Frauen, weil alle CSUler natürlich ihre Ehefrauen mit reinnehmen, so ungefähr. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass Frauen generell kein Interesse an Politik haben. Vielleicht haben Frauen weniger Interesse an Politik, am Politikbetrieb und an Vereinsmeierei. Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass Frauen kein Interesse an Politik haben. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass es ein quasi der natürliche Stand der Dinge ist, dass eine Partei so deutlich wenig weibliche Mitglieder hat.
Und was schätzt du, wie lange die Debatte gehen wird in Bremen?
Oh, bis der Parteitag beendet wird. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Thema, an dem kann man wahnsinnig viel rumdiskutieren. Das Schöne, warum man daran so lange rumdiskutieren kann, ist, weil es keine einfachen Lösungen gibt. Und auch die Quotenanträge, ich selber bin, ich weiß es nicht. Eine Quote zu haben, ist nicht die Lösung des eigentlichen Problems. Eine Quote zu haben, schafft neue Probleme, aber eine Quote könnte auch ein Weg zur Lösung des Problems sein. Ich bin mir da selber nicht sicher. Deswegen ist das ein wunderbares Thema, an dem man sich stundenlang totdiskutieren kann.
Ja, also wenn ich mich hier so umgucke, ich würde sagen, Anteil ungefähr 10, 15% nicht männlicher Mitglieder, ich formuliere es mal so rum. Bei vielen Quotenanträgen würde das bedeuten, dass ich mindestens zwei Pöstchen demnächst belegen muss.
Ja, da hilft der Pöstchengenerator. Ja, es ist halt einfach, es ist halt ein Problem. Irgendwie muss man sich gewahr werden, dass es das hier, was nicht ganz sauber läuft. Aber was man jetzt dann tatsächlich tun kann dagegen, ist halt, ja, muss die Partei für sich rausfinden. Wenn die Partei eine Quote beschließt oder wenn die Partei keine Quote beschließt, ist es für mich jedenfalls trotzdem kein Grund auszutreten oder mich darüber großartig zu beschweren.
Du hast jetzt auch aktuell einen Satzungsänderungsantrag eingereicht, konkret zu dieser Kammergeschichte, die du vorhin vorgestellt hast. Bist du denn guter Hoffnung, dass der drankommt?
Ja, an der Stelle ist es ein bisschen, ja, kann man fast sagen, unfair, weil ich mir sicher sein kann, dass der Antrag drankommt. Und der Grund ist, weil die Antragskommission all die Anträge, die die Zusammensetzung der Bundesorgane betrifft, also nach vorne gelegt haben. Es ist klar, du kannst keinen Vorstand wählen und dann anschließend die Zusammensetzung des Vorstands ändern. Und der Antrag ändert halt auch die Zusammensetzung des Schiedsgerichts und deswegen ist er quasi auf einem sicheren Platz.
Was wünschst du dir denn eigentlich so in Zukunft für die Piratenpartei?
Dass sie mal intern konstruktiver mit abweichenden Meinungen umgehen kann. Das wäre toll. Weil am Ende ist es eine Partei von aktuell 30.000 Leuten, die sich intern wunderbar bekriegen können. Und zwar über die kleinsten Kleinigkeiten. Aber sie übersehen irgendwie, dass innerhalb von dieser Gruppe von 30.000 Leuten es auch eine gewisse Übereinstimmung gibt, weil sie am Ende, zumindest in manchen Bereichen, vielleicht nicht in allen, das Gleiche wollen. Deswegen ist es so eine unglaubliche, ja, Zeitverschwendung und Energieverschwendung, sich gegenseitig über Nichtigkeiten zu bekriegen, als wenn man mal gemeinsam an einem Strang zieht und irgendwas gemeinsam tut.
Ja, man regt sich immer sehr schnell auf hier in der Partei. Aber ich bin ja auch der festen Überzeugung, das hat mit Twitter und so zu tun.
Das ist durchaus, denke ich, ein Grund, warum Sachen so schnell hochgekocht werden und explodieren. Ob das alleine reicht, um die Kriegerei zu erklären, ich weiß es nicht. Aber ja, so ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Konstruktivität, das wären so die Wünsche für 2014 für die Partei. Werde ich nicht kriegen.
Gibt es irgendwas, was du im Rahmen deiner Kandidatur noch loswerden möchtest, mitteilen möchtest? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
Da fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Dann habe ich noch eine sehr schöne Schlussfrage. Bitte beantworte sie in einem Satz. Warum sollten wir genau dich wählen?
Weil ich im Herzen schon immer Pirat war.
Au! Gut.
Das Beste, was ich in einem Satz machen kann.
Du hast es so gewollt, das ist dein Schlusswort.
Dankeschön.
Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, und ja, viel Erfolg in Bremen.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.